You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Über 1000 Tage dauert jetzt schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Viele Zehntausend sind zu Krüppeln geworden. Millionen Menschen sind aus ihrer Heimat vertrieben worden. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben mittlerweile im Ausland. Die geschätzten Kriegsschäden liegen bei über 750 Milliarden Euro. Städte und Dörfer wurden im Erdboden gleichgemacht und noch immer sterben täglich Menschen. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Allerdings hat Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, kürzlich gesagt, dass der Krieg im nächsten Jahr diplomatisch beendet werden soll. Doch wie realistisch ist das? Und wie gehen die Menschen in der Ukraine nach 1000 Tagen Krieg damit um?
I wanted to say that I really don't like when European politicians call the war in Ukraine as a Putin's war. It is not Putin himself fighting in Ukraine.
Nennt es nicht Putins Krieg. Es ist ein russisch-ukrainischer Krieg. Putin kämpft nicht allein. Hunderttausende Russen kämpfen mit.
People should call it the Russian-Ukrainian war and not the Putin's war.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Ich bin Jan Jessen, Kriegs- und Krisenreporter bei der Funke Mediengruppe. Ihr lest meine Berichte in der WAZ, in der NRZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und natürlich auch auf unseren Online-Portalen und den anderen Zeitungen unserer Mediengruppe. In dieser Folge blicken wir auf über 1000 Tage Krieg in der Ukraine. Was hat sich verändert und wie erleben Menschen den Krieg an der Front und im Hinterland? Ich habe mit Mitja gesprochen, der als Soldat an der Front im Einsatz ist, mit Katharina, die als Sanitäterin bei der 47. Brigade ist, mit Anna, die trotz der Angriffe in Kiew geblieben ist, und außerdem hören wir von Oleg, der über die alltäglichen Herausforderungen in einem kleinen Dorf in der Region Cherson berichtet. Fangen wir mit Mitja an. Mitja, den kennt ihr aus anderen Folgen unseres Podcasts. Zumindest habe ich ihn namentlich schon mehrfach erwähnt, denn Mitja war lange Zeit unser Fixer. Was ist ein Fixer? Das sind Menschen, die uns Journalistinnen und Journalisten, wenn wir in fremden Gebieten unterwegs sind, in fremden Ländern unterwegs sind, begleiten, die für uns Türen aufmachen, die für uns übersetzen, mit denen wir also ganz engmaschig zusammenarbeiten. Und Mitja ist vor einem halben Jahr ungefähr eingezogen worden. Also ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Ukraine sehr massive Probleme hat, Personal zu finden, Soldaten zu finden. Die personelle Unterlegenheit ist gigantisch, also im Vergleich zu den Russen. Und ja, Mitja war eigentlich schon von Anfang an, als ich ihn kennengelernt habe, vor zweieinhalb Jahren, so ein bisschen hin und her gerissen. Immer hat sich die Frage gestellt, soll ich kämpfen, soll ich nicht kämpfen? Natürlich hat er Angst gehabt und das war natürlich auch so, als er dann eingezogen worden ist. Er hat sich nicht dagegen gewehrt, er ist nicht geflohen, sondern hat gesagt, ja gut, jetzt ist es eben soweit, und ist dann zur Armee gegangen. Er ist jetzt mittlerweile eingesetzt in Konstantinivka im Osten der Ukraine. Ist kein Kampfsoldat im klassischen Sinne, sondern in der Dokumentationsabteilung eingesetzt, aber ist auch immer wieder ganz vorne an der Front und hat mir beispielsweise, also ich telefoniere regelmäßig mit ihm, um einfach zu gucken, wie geht's ihm, was macht seine Gemütslage. Und zum einen merkt man also schon, wie er sich verändert. Das wird, also ist deutlich nachdenklicher geworden, und also man merkt, dieses Kriegsgeschehen, das frisst ihn auch so ein bisschen auf. Er hat mir beispielsweise erzählt, dass er kürzlich auf einem Beobachtungsposten, also ganz nah an der Front war. Und normalerweise werden die Soldaten aus diesen Beobachtungsposten nach ein paar Tagen rausrotiert, um einfach wieder zur Ruhe zu kommen, sich zu erfrischen, mal zu duschen und so weiter. Und in dieser Beobachtungsposten stand halt massiv unter russischem Artilleriefeuer und auch die Straße dahin. Und deswegen war Mitya gezwungen, 17 Tage in diesem Beobachtungsposten zu sein. Und also es muss einfach krass gewesen sein. Und er sagte auch, dass eben ständig diese Einschläge waren und das hätte eben so krass in seinem Nervenkostüm gezerrt und da wäre er so auch kurz davor gewesen durchzudrehen, mal abgesehen davon, dass er im schlicht und ergreifend 17 Tage nicht duschen konnte und 17 Tage dieselben Klamotten dann hatte. Also Mitya ist eben jemand, der mir auch sehr am Herzen liegt, muss ich sagen, weil man, wenn man so oft unterwegs war zusammen und natürlich auch in gefährlichen Situationen war, dann entwickelt sich natürlich irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, und deswegen liegt mir sein Schicksal sehr am Herzen und ich habe natürlich auch selber persönlich Angst um ihn und um sein Leben.
So, personally, I think that the situation is kind of bleak, to put it mildly. There are no long lines of people.
Die Lage ist inzwischen düster. Es gibt keine langen Schlangen mehr von Menschen, die freiwillig an die Front wollen. Es ist schwer, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber es gibt keinen anderen Weg als den nach vorne.
But in some way it is also kind of motivational, because you know it feels like there are no other way than way forward.
Ja, Mitya schwankt immer so auch in den Gesprächen, die ich mit ihm führe, ähnlich jetzt wie das, was er gesagt hat, so zwischen Hoffnung und Niedergeschlagenheit. Das ist allerdings, da ist er nicht alleine. Das ist das, was man gerade in diesem Jahr ganz häufig mitbekommen hat, sowohl wenn man mit Soldaten an der Front gesprochen hat, aber auch wenn man mit Menschen, mit Zivilistinnen und Zivilisten in Kiew, Lviv und anderen Städten gesprochen hat. Also das, ja, über 1000 Tage Krieg, das zehrt natürlich an den Menschen. Also die ständigen Luftalarme, der ständige Raketenbeschuss auch der Städte im Hinterland, das ist natürlich bitter und krass für die Menschen. Und dieses Gefühl, ja, wir wollen halt irgendwie doch unser Land verteidigen und natürlich wollen wir als Nation überleben. Und auf der anderen Seite dieser dringende Wunsch nach Frieden, das ist so eine Mischung, ja, die wie gesagt sowas wie sowas zwischen Niedergeschlagenheit, Hoffnung, Depression ganz häufig auch. Und das ist eben sowas, was man gerade in diesen Tagen immer wieder, was einem immer wieder begegnet, wenn man in der Ukraine ist. Während Mitya an der Front ist und da in seinem Beobachtungsposten immer wieder eingesetzt wird, ist Katharina Sanitäterin. Katharina, die habt ihr auch schon mal zumindest am Rande kennengelernt in einer vorherigen Episode unseres Podcasts. Da ging es um Oleg, ihren Freund, ihren Geliebten, den sie verloren hat. Oleg ist im Februar diesen Jahres gestorben. Das war ein junger Mann, den ich mehrfach getroffen hatte, mehrere Geschichten mit ihm gemacht habe und der dann im Februar gestorben ist. Das war auch so eine ganz bittere Situation, am Grab von Oleg zu stehen. Das war im Mai. In so einer kleinen Stadt im Westen des Landes und gestorben ist Oleg bei Avdiivka an der Front im Osten. Und Katharina, wie gesagt, Sanitäterin und ist dann auch über Funk ausgerechnet zu dem Spot gerufen worden, wo eben ihr Geliebter dann tot gelegen hat. Das war natürlich auch eine ganz fürchterliche Situation für sie. Ich habe auch lange im Mai mit ihr darüber gesprochen. Das war ein sehr intensives Gespräch, ein sehr trauriges Gespräch. Aber Katharina macht eben weiter, einfach weil sie auch sagt, dass es für sie keine andere Möglichkeit gibt. Sie will weitermachen, sie will für ihr Land weiter im Einsatz sein und wie gesagt, sie ist Militärsanitäterin, jetzt gerade im Nordosten bei Sumy wohl eingesetzt und ich habe mit ihr auch kurz darüber gesprochen, was sie von dieser ganzen Diskussion hält über die Langstreckenwaffen. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. US-Präsident Biden, der scheidende US-Präsident, hat kürzlich den Einsatz von Atacams-Raketen auch im russischen Hinterland erlaubt. Die Briten haben den Einsatz von Storm Shadow Marschflugkörpern erlaubt. Das ist eine Forderung, also in Russland. Und das ist eine Forderung, die seit langem von der ukrainischen Seite gestellt wird. Und auch Katharina ist da sehr eindeutiger Meinung.
Being civilian, I would like to say that if we use this long-range weapon, we can protect our people better.
Als Zivilistin möchte ich sagen, wenn wir bestimmte Waffensysteme einsetzen könnten, wäre es möglich, unsere kritische Infrastruktur besser zu schützen. Raketenangriffe auf russische Militärstützpunkte könnten uns zusätzliche Sicherheit geben. So könnten Angriffe auf uns verhindert werden. Unsere Streitkräfte könnten den Feind entwaffnen, indem sie deren Raketen zerstören. Das würde zu weniger Opfern führen und uns helfen.
But to avert additional casualties and additional attacks from these missiles. So in such way, our armed forces will try to disarm an enemy. So if we destroy the bombs, if we destroy the missiles before they're being launched, we have less casualties in the front line too.
Das ist eben das, was man immer wieder hört, also auch wenn man mit natürlich mit ukrainischen Militärs, aber auch mit Militäranalystinnen und Analysten spricht. Es ist ganz klar so, diese Langstreckenwaffen könnten eben dazu beitragen, dass die Angriffe auf die Städte in der Ukraine weniger werden, dass die Soldatinnen und Soldaten an der Front besser geschützt sind. Denn die Russen greifen natürlich aus dem russischen Hinterland heraus an. Also da gibt es die Militärflugplätze, wo die strategischen Bomber aufsteigen, die Langstreckenraketen und Marschflugkörper abschießen. Da gibt es die Munitionsdepots und anderes, was eben für diesen Krieg von absoluter Notwendigkeit ist. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, wie die Situation in Cherson war. Cherson, Regionalhauptstadt in der Ukraine im Süden, die im November 22 befreit worden ist von den Ukrainern. Und das konnte nur gelingen, weil die Ukrainer damals amerikanische HIMARS-Raketensysteme bekommen haben. Und mit diesen HIMARS-Raketensystemen haben sie eben den Russen den Nachschub abgeschnitten. Das führte dann dazu, dass 30.000 russische Soldaten aus Cherson abziehen mussten. Die Stadt wurde also kampflos oder nahezu kampflos befreit. Und das hat eben gezeigt, wie wirksam sowas sein kann, der Einsatz solcher Waffen. Und deswegen haben die Ukrainer eben immer wieder darum gebeten, bitte liefert uns A, solche Waffen, Langstreckenwaffen, und B, lasst uns die bitte auch, gibt uns grünes Licht dafür, dass wir die einsetzen dürfen.
You've worked hard to build your brand, so I settle for one-size-all-fits branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Auch in Russland selbst. Das war wieder einmal Bestandteil langer, langer Diskussionen. Ihr wisst sicherlich auch, dass Deutschland sich bis heute weigert, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, die auch dringend notwendig wären, weil die die Möglichkeit haben, Bunkerstrukturen anzugreifen oder Brückenstrukturen wie die Kertschbrücke, die Russland mit der besetzten Krim verbindet. Und auch Mitya, also der Soldat, mein Freund, der jetzt an der Front ist, der hat sich auch zu dem Thema Langstreckenraketen Gedanken gemacht.
When I read the news about the permission to use long-range American weapons towards Russian territory, I had two opposite feelings. The first was,
ich habe gemischte Gefühle. Einerseits gibt es Hoffnung, andererseits weiß ich, dass solche Waffen den Krieg nicht sofort beenden werden. Aber wenn andere Waffen helfen, auch nur das Leben eines einzigen Ukrainers zu retten, dann lohnt sich der Einsatz.
One thing the war has taught us, that there is no Wunderwaffe that will turn the tides completely in our favor. But anyways, if these weapons will help to save a single life of a Ukrainian, it is well worth it.
Während an der Front gekämpft wird, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen, es ist ein erbitterter Verteidigungskampf, der gerade läuft. Die Russen rücken quasi jeden Tag gerade im Osten des Landes Meter für Meter vor. Ich habe das mal verglichen mit diesen riesigen Braunkohlebaggern im rheinischen Braunkohlerevier, diese Riesenmaschinen, die auch so ganz langsam, aber doch bestätigt jeden Tag nach vorne rücken. Und genauso wie diese Braunkohlebagger hinterlassen die russischen Streitkräfte oder die russische Kriegsmaschinerie, wenn sie über die Landschaft gezogen ist, einfach nur Ödnis und Ruinenlandschaften. Das ist einfach furchtbar. Und das ist, also man merkt auch, wenn man ganz, ganz häufig, wie ich, in der Ukraine ist, wie persönlich man das dann alles irgendwann nimmt. Natürlich versuchen wir als Journalisten immer unsere Objektivität zu bewahren und auch neutral zu bleiben und neutral zu berichten. Aber natürlich kann sich keiner davon freisprechen, dass einer das anpackt. Also Städte wie Pokrovsk, New York, Toretz, Kurachowe, Kupjansk oder wie sie alle heißen, Bachmut, Städte, in denen wir waren, in denen wir häufig waren und berichtet haben über das Schicksal der Menschen da, die jetzt von dieser Kriegsmaschinerie überrollt werden oder schon überrollt worden sind, die einfach Schutt und Asche nur noch sind. Das ist bitter zu sehen und da kann man sich eben auch nicht von frei machen, dass einen das selber berührt. Das wäre auch ein bisschen schräg, glaube ich. Zugleich, wo die Kämpfe im Osten toben und auch im Süden des Landes, ist auch in den befreiten Gebieten natürlich nicht alles gut. Also den Gebieten, die im Herbst 2022, da hatte die Ukraine ja doch erheblich bessere militärische Erfolge als jetzt aktuell in diesem Jahr, wo es wie gesagt einfach nur um Verteidigungskampf geht. Da sind also damals große Gebiete befreit worden. Ich habe ja gerade schon von Cherson erzählt, aber auch oben in Kharkiv im Nordosten. Auch da gab es riesige Gebiete, die die Ukraine seinerzeit wieder befreien konnte. Aber in diesen befreiten Dörfern sah es und Städten sah es eben genauso aus wie in den Städten, die jetzt überrollt werden. Also die Städte und Dörfer sind kaputt, zerschossen. Und ein Dorf, über das wir auch schon in unserem Podcast berichtet haben, Posad Pokrovsk, ist ein kleines Dorf zwischen Mykolajew und Cherson. In diesem Dorf lebt Oleg. Und Oleg begleite ich eben auch schon, seit ich ihn kennengelernt habe im November 22. Wir haben damals auch als Funke Mediengruppe eine Spendenaktion gemacht, in dieses Dorf Generatoren reingeliefert und Solarlampen, Powerbanks und alles das, was die Leute damals für den Winter brauchten, um über die Runden zu kommen. Und Oleg versucht mit ein paar Freunden, mit denen er eine Initiative gegründet hat, namens Weniger Worte, Mehr Taten, irgendwie diesen zurückkehrenden Menschen in Posad Pokrovsk zu helfen. Die haben Dächer gedeckt, die haben Wasserleitungen gelegt und andere Sachen gemacht. Aber die Herausforderungen, vor denen sie stehen, sind noch immer immens. Die Regierung kann relativ wenig helfen, weil sie natürlich damit beschäftigt ist, irgendwie das Kriegsgeschehen zu finanzieren. Und auf der anderen Seite die große Infrastruktur zu reparieren, die kaputt gemacht wird. Also gerade die kritische Infrastruktur, die ständig zerschossen wird. Oder die Straßen, die Eisenbahnlinien und so weiter. Und da bleibt für so ein kleines Dorf wie Posad Pokrovsk natürlich relativ wenig über. Und jetzt stehen sie eben vor einem Winter, der wieder sehr, sehr kalt werden wird und vor entsprechenden Herausforderungen.
На даний час в селі Посадпокровське більше за все люди потребують дров, брикетів, ну, палети, ще називають їх.
Die Menschen in unserem Dorf brauchen aktuell am dringendsten Holz, Briketts und Pellets. Auch Gasflaschen müssen dringend aufgefüllt werden. Viele rufen wegen Brennholz an, der Bedarf ist riesig, aber übersteigt unsere Möglichkeiten.
Я думаю, що такі запити вони будуть постійно, поки людям потрібно буде опалюватися їхнє житло.
Auch Katharina, die Militärsanitäterin, die wie gesagt mit der 47. Brigade im Einsatz ist, auch die steht vor Herausforderungen, auch die nimmt das, was sie in diesem Krieg erlebt, natürlich massiv mit. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass unser Bundeskanzler Scholz kürzlich telefoniert hat mit dem russischen Präsidenten Putin. Und direkt am Tag danach hat Russland einmal mehr die Ukraine angegriffen mit einem Riesenluftangriff. 120 Marschflugkörper, ballistische Raketen, Hyperschallraketen sind zum Einsatz gekommen. Dazu nochmal 90 Drohnen. Und bei diesen Angriffen zielen die Russen zum einen auf die kritische Infrastruktur des Landes, also die Energieversorgung, um die Menschen in Dunkelheit und Kälte zu bomben. Aber auf der anderen Seite sterben bei diesen Angriffen natürlich auch immer wieder Zivilistinnen und Zivilisten. Und das ist etwas, was Katharina trotz der grausamen Dinge, die sie in ihrem Job, also als Militärsanitäterin, jeden Tag zu sehen bekommt, immer noch am heftigsten mitnimmt.
I must say, it does still hurt.
Es tut immer noch weh, vor allem wenn Kinder getroffen werden. Ich verstehe einfach nicht, warum sie Zivilisten ins Visier nehmen. Dass sie die Infrastruktur angreifen, ist vielleicht noch nachvollziehbar. Aber warum versuchen sie absichtlich Zivilisten zu verletzen? Dafür muss man wie ein Tier sein.
I don't get it, why they try to hurt just civil people. I mean, you have to be some kind of an animal just to do that.
Ja, also das muss ich auch sagen, das ist auch für mich einfach immer wieder bitter zu sehen, wie zufällig der Tod einfach zuschlägt. Also wir stehen immer wieder in Häusern, teilweise im Zentrum der Ukraine, was weiß ich, in Vinnytsia oder in anderen Städten, die völlig weit weg vom Kriegsgeschehen sind und wo man normalerweise auch gar nichts vom Krieg mitbekommt. Aber da, auch da stehen wir immer wieder vor zerschossenen Häusern, Wohnblöcken, in die irgendwelche Raketen und Drohnen eingeschlagen sind. Wir haben schon öfter Leichen auf der Straße gesehen von Zivilistinnen und Zivilisten, die einfach einkaufen waren und dann schlägt irgendwo eine Rakete ein und sie werden eben von einem Schrapnell zerfetzt. Also es ist so ein grauenhaftes, zufälliges Sterben in der Ukraine. Und was einen natürlich besonders mitnimmt, sind dann die Bilder von Kindern, die teilweise dann eben vor diesen Häusern sind, so kleine Gedenkstätten, die dann aufgebaut werden, wo man die Gesichter dieser Kinder sieht. Es werden teilweise ganze Familien ausgelöscht. Und das ist natürlich furchtbar. Und man fragt sich auch, also klar, Krieg ist Krieg, aber diese Angriffe auf die Infrastruktur, auf die zivile Infrastruktur, auf die kritische Infrastruktur des Landes, das sind ganz eindeutig Kriegsverbrechen. Und warum die eben nicht entsprechend geahndet werden, warum nicht neue Haftbefehle gegen Putin erlassen werden und gegen seine Generalität, ist für mich einfach ein bisschen schleierhaft. Denn wie gesagt, das ist einfach verbrecherisch, was da passiert. Auch Anna erlebt den Krieg. Anna lebt in Kiew, ist Mutter von drei Kindern. Anna ist die Ehefrau eines ebenfalls früheren Fixers von uns. Anna ist zu Beginn des Krieges geflohen, damals hochschwanger. Ihr Mann hat ihr gesagt, bitte geh, bring dich in Sicherheit. Sie hat dann knappes Jahr in Dänemark gelebt, ihr zweites Kind bekommen in Dänemark und hat dann aber entschieden, wieder zurückzukehren in die Ukraine, um A, bei ihrem Mann zu sein, B, beim Rest der Familie und C, weil sie gesagt hat, also ich hätte mich irgendwie entscheiden müssen, nach einem Jahr in Dänemark jetzt wirklich anzufangen, Dänisch zu lernen, mich zu integrieren, Arbeit aufzunehmen und so weiter. Und dann hat sie eben schon sehr abgewogen, hat sich dann aber für die Ukraine entschieden. Das ist übrigens auch ein Thema, was viele ja auch hier umtreibt. Also es wird in Deutschland ja immer wieder darüber diskutiert, warum arbeiten eigentlich so viele der ukrainischen Geflüchteten nicht. Und in den Gesprächen, die ich hier führe, ist das eben immer wieder, also ähnlich wie Anna, also alle hoffen, dass dieser Krieg schnell vorbei ist. Und als sie gekommen sind nach Deutschland, haben sie gedacht, das dauert vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr und dann können wir wieder zurückgehen. Und die hängen eben so ja zwischen Baum und Borke irgendwie. Also auf der einen Seite wollen sie wieder zurück in die Heimat, auf der anderen Seite sehen sie, dass ihre Heimat immer noch weiter beschossen wird, dass der Krieg herrscht. Das macht das Integrieren in der neuen Heimat wie Deutschland macht das natürlich etwas schwierig. Und wie gesagt, Anna hat sich dann entschieden, nach Kiew zurückzukehren und lebt da jetzt eben mit ihrer Familie, hat jetzt ein drittes Kind bekommen. Und sie hat gelernt, mit den täglichen Luftsirenen und den Angriffen zu leben.
Wenn nachts der Alarm losgeht, höre ich ihn oft gar nicht. Ich schlafe einfach weiter. Wir haben uns daran gewöhnt.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product.
Ja, wie gesagt, das hört sich manchmal so merkwürdig für uns an, dass man sich an sowas gewöhnen kann wie Krieg, aber das ist tatsächlich so. Also das habe ich schon relativ früh auch gesehen in der Ukraine, wenn ich durch Städte gefahren bin und mit Leuten da gesprochen habe, die ganz nah am Kriegsgeschehen waren, Städte wie Mykolaiv beispielsweise, Cherson auch. Cherson ist seit der Befreiung im November 22 unter täglichem Artilleriebeschuss der Russen. Aber wie gesagt, auch anderen Städten, wo man mit Menschen spricht. Und naja, also die so ein bisschen, wie soll ich sagen, fatalistisch sind, schicksalsergeben, sagen, naja, es ist halt so, es kann mich treffen, was soll ich machen? Und wo wir dann Städte gesehen haben, in denen auch die Restaurants wieder offen sind, in denen die Geschäfte offen sind, in denen Cafés offen sind. Das ist sogar bei relativ frontnahen Städten so. Wenn man nach Kiew kommt, wo Anna lebt, könnte man fast den Eindruck haben, es gibt gar keinen Krieg. Also natürlich sieht man Anzeichen des Krieges, man sieht viel Militär auf der Straße, man sieht Checkpoints, man sieht auf dem Maidan, also dem Unabhängigkeitsplatz, das Riesenfahnenmeer, wo jede Fahne für einen der Gefallenen des Krieges steht. Also die Zeichen des Krieges sind da schon zu sehen, aber das Leben ist scheinbar ganz normal. Also wie gesagt, Restaurants offen, Cafés offen, Clubs offen. Es wird auch gefeiert, es wird getanzt. Manchmal wirkt es ein bisschen befremdlich, insbesondere wenn man von der Front zurückkommt und die Toten da gesehen hat auf den Straßen oder in den Schützengräben. Aber das ist, glaube ich, völlig menschlich. Ansonsten würden die Menschen ja verrückt werden, wenn sie jeden Tag an den Krieg denken und an die Bedrohung. Was aber, wie Und er erzählt hat, auch Alltag in Kiew und anderen Städten ist es der ständige Luftalarm. Und auch das Feuer der Luftabwehr, das man immer wieder hört. Und auch wenn die Luftabwehr nicht funktioniert, das Einschlagen von Geschossen. Aber wie gesagt, an all das können die Menschen sich irgendwie gewöhnen. Trotzdem ist die Stimmung so, wie ich sie ja vorhin oder eingangs auch schon beschrieben habe, so eine Mischung aus Hoffnung, Niedergeschlagenheit. Und wie auch schon gesagt, natürlich wünschen sich die Menschen Frieden. Klar, wer will das nicht? Alles andere wäre verrückt. Aber die Frage ist eben, welchen Preis dieser Frieden kosten darf. Und da gibt es eben unterschiedliche Meinungen in der Ukraine. Es gibt tatsächlich mehr und mehr Menschen, die sagen, ja, okay, wir wollen Frieden auch dann, wenn wir Gebiete an Russland abtreten müssen. Das sind Menschen, die also nicht mehr daran glauben, dass die von Russland eroberten Gebiete befreit werden können. Zur Einschätzung ungefähr ein Fünftel der Ukraine ist mittlerweile russisch besetzt. Und ja, die Hoffnung am Anfang des Krieges war, dass man alle diese Gebiete befreien könne, inklusive der Krim und den Gebieten im Donbass, also den Regionen Luhansk und Donetsk, die teilweise schon seit 2014 besetzt sind. Aber diese Hoffnung schwindet zusehend. Und mittlerweile ist ein Drittel der Bevölkerung der Meinung, okay, auch Gebietsabtretungen wären für uns in Ordnung, wenn der Krieg doch endlich aufhört. Anna hat da noch eine etwas andere Meinung.
Of course we want peace, but it's also very important on what conditions it will be.
Natürlich wollen wir Frieden, aber nicht um jeden Preis. Unsere Gebiete aufzugeben, das können wir nicht zulassen.
We cannot allow that. That's very dangerous for them. And so we have a lot of conditions.
Überraschend ist übrigens, dass Anna eine Meinung hat zum Ausgang der Wahlen in den USA, die ich so nicht teile, aber möglicherweise die einfach auch so ein Ausdruck von Hoffnung ist. Denn sie sieht im Wahlsieg von Trump eine Chance für die Ukraine.
Ich dachte, vielleicht ist ein Sieg von Trump sogar besser für die Ukraine. Mit den US-Demokraten ändert sich nichts. Es geht immer nur so weiter. Bei Trump wissen wir zwar nicht, was uns erwartet, aber zumindest wird sich etwas ändern.
Das ist eben tatsächlich die große Frage. Also klar, die US-Demokraten haben wie viele andere westliche Länder oder die Regierung westlicher Länder die Ukraine enttäuscht. Natürlich ist viel Waffenmaterial geliefert worden. Zig Milliarden sind in die Ukraine geflossen an Rüstungsgütern. Aber es ist alles das, was geliefert worden ist, ist entweder zu spät gekommen, war nicht zielgerichtet, war eben nicht das, was die Ukraine eigentlich braucht, um sich zu verteidigen. Das ist für mich ehrlich gesagt auch als Beobachter einigermaßen unerklärlich. Ich erinnere daran, dass Deutschland am Anfang des Krieges 5000 Helme geliefert hat an die russischen Verteidiger. Es gab alleine in Deutschland unendliche Diskussionen um die Lieferung von Leopard 2 Panzern, Panzerhaubitzen oder anderem Material. Wie gesagt, den Taurus Marschflugkörper, den die Ukraine immer wieder anfordert, ist Deutschland immer noch nicht bereit zu liefern. Das Gleiche gilt eben auch für die amerikanischen Waffensysteme. Auch da hat es ewig gedauert, bis Abrams Kampfpanzer geliefert worden sind. Es hat ewig gedauert, bis Atacams ballistische Raketen geliefert worden sind. Es hat ewig gedauert, bis die Erlaubnis kam, die auch auf russischem Territorium einsetzen zu dürfen. Also das ist alles sehr zäh und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Russen jetzt da stehen, wo sie stehen und dass die Ukrainer auch so enorme Verluste an Menschenleben hatten an der Front. Und insofern kann man nachvollziehen, dass die Ukrainer jetzt darauf hoffen, dass es unter Trump vielleicht anders werden könnte. Ich würde da mal ein Riesenfragezeichen dran machen. Trump hat sehr deutlich eigentlich zu verstehen gegeben und insbesondere sein designierter Vize J.D. Vance, dass sie die Ukraine nicht mehr unterstützen wollen. Und sollte das geschehen, sollte also die Unterstützung für die Ukraine aus den USA eingefroren werden oder gar ganz aufgegeben werden, dann sehe ich ziemlich schwarz für die Ukraine. Ich glaube nicht, dass Deutschland, dass Europa das kompensieren könnten. Und dann stelle ich mir auch die Frage, wenn es dazu kommen sollte, dann wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, warum Putin diesen Krieg beenden sollte, warum er sich auf Friedensverhandlungen einlassen sollte. Also wenn die Ukraine nachhaltig geschwächt wird durch den Stopp von US-amerikanischen Waffenlieferungen, kann Putin ja einfach durchmarschieren und damit seine Maximalziele erreichen. Das heißt also die komplette Besetzung der Region Luhansk, Donetsk, aber auch der Region Saporischia und Cherson, möglicherweise sogar Odessas, also diese Hafenstadt am Schwarzen Meer. Und insofern wäre das ein Worst-Case-Szenario. Also ich hoffe natürlich, dass ich da Unrecht habe, dass ich da falsch liege und dass auch mit einer Regierung Trump die Unterstützung der Ukraine anhält und sich vielleicht sogar verbessert. Was ich einfach bemerkenswert finde, ist, dass die Ukraine nach über 1000 Tagen Krieg immer noch standhaft bleibt, dass immer noch der Großteil der Bevölkerung sagt, ja, wir müssen uns wehren. Wenn man zurückblickt auf die Tage im Februar 22, als der Krieg begann, das habe ich ja damals auch miterlebt, den Beginn dieses Angriffskrieges. Damals waren eigentlich sich alle Beobachterinnen und Beobachter einig, naja, diese ganze Geschichte dauert vielleicht ein paar Wochen, maximal ein paar Monate. Und dann ist Kiew gefallen, dann ist der Krieg vorbei, dann hört die Ukraine auf, als Staat zu existieren. Und die Russen können da so ein Marionettenregime installieren. Das Gegenteil war der Fall. Die Ukraine hat es geschafft, in einer wirklich unglaublichen gemeinschaftlichen Leistung der gesamten Gesellschaft, sich dieses russischen Angriffs zu erwehren, die Russen aus dem Umfeld von Kiew zu vertreiben, große Gebiete im Nordosten wieder zu befreien, das gleiche auch im Süden bei Cherson. Sie haben es geschafft, die Moral hochzuhalten, obwohl in jedem Winter die Russen ganz gezielt die kritische Infrastruktur angreifen, die Leute teilweise tagelang ohne Strom sind, teilweise Tage, wochenlang ohne fließend Wasser sind, ohne Heizung. Und trotzdem machen sie eben weiter und stemmen sich gegen diese russische Invasion. Und ich das zeigen eben auch, wie ich finde, Menschen wie Mitya, Katharina, Anna und Oleg, die zeigen eben, es geht mehr als um nur in Anführungszeichen militärischen Widerstand. Es bedeutet auch Menschlichkeit zu wahren, auch natürlich Traurigkeit, traurig sein zu dürfen, natürlich auch Momente haben zu dürfen der Hoffnungslosigkeit und der Angst. Ich glaube, das Wichtigste für diese Menschen in der Ukraine ist es zu wissen, dass wir immer noch an ihrer Seite stehen, dass wir nicht aufhören, sie zu unterstützen, ob das jetzt humanitär ist, ob das militärisch ist oder sonst wie ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass wir noch immer solidarisch mit ihnen sind. Und ich hoffe, dass natürlich, dass dieser Krieg nicht nochmal 1000 Tage dauern wird, sondern bald vorbei sein wird, damit Menschen wie Katharina, Oleg, Mitya und Anna ein ganz normales Leben wieder haben können und dass einfach nicht noch mehr Menschen sterben müssen in der Ukraine. Das war die heutige Folge von Im Krisenmodus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Der Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister, ist auch Journalist für die Funke Mediengruppe. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an krisenmodus@funkemedien.de. Bleibt sicher, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.